Hey, komm, ich bete noch und dann gehen wir rein in die Message. Danke, Vater Himmel, dass du da bist. Danke, dass du unter uns bist. Und wir haben eine Serie, die heisst «Jetzt erst recht». Und ich bitte dich, dass in allen Umständen, die wir drin sind, ob jetzt das mehr so der grössere Rahmen ist von dieser Corona-Krise oder vielleicht mehr der kleinere Rahmen von familiären Herausforderungen, geschäftlichen Herausforderungen, persönlichen Herausforderungen, dass wir in all dem innen immer wieder die Entscheidung treffen dürfen, wir wollen uns von dir brauchen lassen, jetzt erst recht. Amen. Es hat einmal, etwa im 19., Mitte 19. Jahrhundert, der bekannte Psychologe gegeben, Sigmund Freud. Vielleicht magst du ihn noch erinnern, also nicht, dass du zeitgleich aufgewachsen wärst mit ihm, aber hast vielleicht mal in der Schule von ihm gehört oder irgendwo in einem Seminar. Und Sigmund Freud war so ein bisschen der Gründer der Psychoanalytik. Er hat gesagt, wenn wir Menschen irgendwo eine Entwicklung haben in unserem Leben, die nicht gesund ist, dann liegt irgendein ungesunder Trieb dahinter. Der stärkste von all diesen Trieben, hat er gesagt, ist der Sexualtrieb. Aber es gibt auch andere Triebe, die uns irgendwo in etwas Ungesundes hineinführen können. Und wenn er mit Leuten die Psychoanalytik gemacht hat, dann hat er versucht herauszufinden, ja, was ist denn der Trieb dahinter und wie könnte man den Trieb angehen, dass eben das Verhalten, die Verhaltensmuster wieder gesundet. Einer von seinen Schülern, der Alfred Adler, der hat eine Gegenthese aufgestellt. Er hat gesagt, Sigmund Freud hat zwar vieles Gutes entwickelt, es waren übrigens beide Juden, aber er sieht einen anderen Ansatz. Er sagt, ich sehe, dass jeder Mensch etwas zu der Gemeinschaft dazu beitragen will. Jeder Mensch will etwas zum Kollektiv dazu beitragen. Er möchte, er hat in sich innen so eine Sehnsucht, die Menschen um sich herum positiv zu prägen. Und wenn es irgendwo eine Fehlbildung gibt oder irgendein ungesundes Verhaltensmuster, dann liegt es oft daran, dass der Mensch seinen Platz nicht findet in der Gesellschaft oder dass er nicht merkt, hey, wie könnte man mich brauchen, um etwas Positives der Gesellschaft dazu beizutragen. Also er hat wie gesagt, eine Hauptursache ist nicht der Trieb, irgendein Sexualtrieb im Sigmund Freud, sondern oftmals ist eine Ursache der, dass man seinen Platz nicht findet in der Gemeinschaft, im Kollektiv oder einfach nicht herausfindet, wie könnte ich etwas Positives dazu beitragen. Und heute ist das Thema, jetzt erst recht für andere da sein. Wir haben ja heute die dritte Predigt, vor zwei Sündungen haben wir gehabt, jetzt erst recht eine Entscheidung treffen. Gerade in diesen Umständen, ich stehe auf und ich lasse das Licht von Jesus scheinen. Letzten Sonntag haben wir gesagt, jetzt erst recht vertrauen. Gerade in schwierigen Umständen ist das Vertrauen mehr denn je herausgefordert. Magst du vielleicht erinnern an die Message hier mit der Burg vom Hiskia, wo sein Vertrauen so herausgefordert war. Und heute ist die Message, jetzt erst recht für andere da sein. Und ich weiss nicht, was in dir abläuft, wenn du das hörst, jetzt erst recht für andere da sein. Aber vielleicht denkt der eine oder andere, ja, also das ist jetzt nicht ein wahnsinnig spannendes Message-Thema. Ich habe es begriffen, ich sollte mehr für die anderen machen, ich sollte mehr für meine Nachbarn da sein, ich sollte mehr meinen Arbeitskollegen für uns erzählen, ich habe es ja begriffen. Aber oftmals gelingt es mir vielleicht nicht. Vielleicht siehst du andere Leute, vielleicht gerade in der Kirche, in der Smallgruppe um dich herum, du denkst, wie machen die das nur? Die haben auch einen Haufen Kinder, die haben auch einen strengen Job, aber die können irgendwie immer noch andere einladen, die können in der Kirche mitarbeiten, die können das irgendwie, aber mein Leben ist so voll mit meinen eigenen Herausforderungen. Und ich glaube, ich möchte dich da heute ein bisschen mitnehmen in ein Geheimnis oder in ein biblisches Prinzip. Wie kann es uns gelingen, es so frei werden von uns, dass wir eben die Kapazität und die Energie haben, für andere da zu sein? Weil meine Erfahrung in den Gesprächen mit Leuten ist nicht, dass die Leute sagen, ich will gar nicht für andere da sein. Die interessieren mich nicht. Sondern meine Erfahrung ist meistens, dass ich sage, ich kann nicht. Wie um alles in der Welt will ich noch in einer Kirche mitarbeiten? Wie um alles in der Welt will ich noch für meine Nachbarn zu Mittag kochen? Wie um alles in der Welt will ich noch einem alleinziehenden Mutter, seinem Teenager Nachhilfe geben? Woher soll ich die Zeit nehmen? Wie kann mir das gelingen? Und das ist die Frage, die wir uns heute damit beschäftigen wollen. Ich glaube, der Teufel hat eine Strategie. Oder auch wir selber, unser ungesundes Fleisch, also Fleisch in der Bibel, ein Begriff von Paulus für die ungesunde Seite in uns. Die Strategie ist, lass schauen, dass der Joel möglichst viel mit sich selber beschäftigt ist. Solange der Joel mit sich selber beschäftigt ist, wird er der Kirche nicht recht dienen, seiner Frau nicht dienen, seinen Kindern nicht dienen, seiner Umwelt nicht dienen. Lass uns alles daran setzen, den Joel möglichst mit sich selber beschäftigen zu lassen. Und da habe ich unterschieden zwischen zwei Arten von Ego-Faktoren. Es gibt so die bewussten Ego-Faktoren. Also wirklich Leute, die merken, sie sind einfach Egoisten. Also zum Beispiel Luxus ist so ein bewusster Ego-Faktor. Ja, zwei Autos sind noch ein bisschen wenig, ein drittes wird es auch noch, du ein viertes auch noch, eine Ferienwohnung in Saint-Tropez oder was auch immer. Das sind so die Ego-Faktoren, die sind offensichtlich, oder? Jedes Wochenende hier noch irgendeinen Adrenalinschub und hier noch einen Adrenalinschub. Du merkst, das ist ein Mensch, die Person will das Leben geniessen, die will in erster Linie Fun. Das ist das Offensichtliche. Aber es gibt eben auch die unbewussten, die versteckten Ego-Faktoren. Sachen, die dich extrem selbst zentriert machen, obwohl der Antrieb dahinter gar nicht egoistisch ist. Angst zum Beispiel. Wenn du leidest unter Angst, dann wirst du auf dich selber fokussiert sein. Dein Fokus ist bei dir. Darum heisst es in der Bibel, Angst ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Oder dort, wo du mit Angst konfrontiert bist, Fokus auf dich. Sorgen. Du liebst deine Kinder über alles. Du machst dir Sorgen um deine Kinder. Ich kenne das, ich mache mir auch Sorgen um meine Kinder. Aber Sorgen bedeutet Fokus auf mich. Fokus auf meine Welt. Fokus auf meine Probleme. Auch das wieder ein Punkt, wo du merkst, der Fokus kommt auf dich. Oder Zweifel, Stress. Das alles sind Faktoren mit einem Ziel, das ist eine teuflische Strategie dahinter, dass dein Fokus auf dich ist. Das Ziel, das wir lernen heute Morgen, ist, den Fokus zu verändern. Wenn du es schaffst, frei zu sein von dir selber. Wenn du es schaffst, dass Angst, Sorgen, Zweifel und so weiter weniger Kraft in deinem Leben, du wirst merken, da wird Energie frei. Plötzlich ist die Energie da. Dein alleinstehender Nachbar einmal die Woche zum Mittag einladen, zum Beispiel. Plötzlich ist die Energie da, irgendeinem christlichen Werk mitzuschaffen. Du wirst merken, da kommt eine Energie, die freigesetzt wird, weil eben die Ego-Faktoren in deinem Leben an Kraft verlieren. Ich hatte zwischen Weihnachten und Neujahr zwei Wochen Ferien und ich hatte eine schwierige Zeit. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht nach dem strengen Jahr 2020. Und ich meine, ich habe nicht gesagt, heute mache ich mir viele Gedanken. Das hat einfach gerattert, oder? Also bei mir ist so, Sorge und Angst muss ich mir nicht suchen. Die kommen einfach. Und ich habe gemerkt, ich habe so einen Fokus, der sich sehr stark um mich selber drüllt. Und ich habe ein Buch zur Hand genommen, das ich vorhin schon mal gelesen habe. Das hat mir jetzt mega geholfen, Ordne dein Leben. Vom Gordon MacDonald. Er war auch ein Pastor wie ich. Das sind die erste Seite, die ich gelesen habe, und ich dachte, das hätte ich schreiben können. Und dann geht es so darum, wie er investiert in 5 Bereiche, sein Innenleben zu ordnen. Das hat mich mega angesprochen. Die 5 Bereiche sind eine gesunde Motivation, eine gute Zeiteinteilung, zu investieren in Weisheit und Erkenntnis, investieren in geistliche Stärke und in Regeneration. Als ich mich mit dem beschäftigt, habe ich gemerkt, hey, das Buch hilft mir. Die Gedanken helfen mir, die Ego-Faktoren in meinem Leben zu bekämpfen, damit ich wieder frei werde. Frei von mir selber, frei, dass sich alles um mich kümmert. Und aus dieser Freiheit raus kommt dann auch wieder die Energie, wirklich anderen Menschen um mich herum zu dienen. Vielleicht kennst du die Grafik. Die haben wir schauen mit den Teufeln an. Du hast ein Herz und in deinem Herz hat es einen Thron. Und auf dem Thron von deinem Leben, es gibt so 4 Zustände. Auf dem Thron von deinem Leben, bevor du Christ gewesen bist, hast du dein Ego gesessen. Und Jesus war nicht mal Teil von deinem Leben. Dann ist ein zweiter Schritt gekommen, du bist zum Glauben gekommen, Jesus. Auf dem Thron von deinem Leben ist wohl immer noch dein Ego gesessen, aber Jesus ist schon ein Teil von deinem Herz. Und dann ist ein dritter Zustand gekommen, das bestätigst du durch Taufe im Wasser, wo du sagst, Jesus soll auf dem Thron von meinem Leben sein. Und das Ego geht an den Rand. Und dann gibt es noch einen vierten Zustand, das schauen wir so mit den Teufeln an, den erreichst du aber erst im Himmel. Jesus ist auf dem Thron von deinem Leben und dein Ego hat gar keinen Platz mehr im Herz. Aber solange du auf dieser Erde bist, wird es immer der Kampf sein, Jesus auf dem Thron oder dein Ego. Das ist so der Fight. Und ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte, die mir geholfen hat wieder oder mich daran erinnert hat an ein biblisches Prinzip. Und zwar gehen wir wie letzten Sonntag nochmal ins Alte Testament rein. Damals gehen wir zum Prophet Elia. Der Prophet Elia hat mehrere Könige überdauert, gute Könige, schlechte Könige, aber wahrscheinlich so der grösste Katastrophenkönig, unter dem ihn gewirkt hat, war der König Ahab. Der Ahab hat das Volk Israel zur Sünde verführt wie fast kein anderer König. Und vor allem, oder eines seiner Probleme ist, er hat eine ausländische Frau gehabt, Isebel, und hat ihr viel Macht gegeben. Und eines Tages ist der Elia zum Ahab und hat gesagt, aufgrund von deinen Taten wird es 3 Jahre nicht mehr regnen in Israel. Und Gott hat dann den Elia an einen Bach geschickt, an den Bach Krit. Er hat gesagt, versteck dich dort 3 Jahre lang, trink das Wasser aus dem Bach und die Raben werden dir Fleisch bringen. Also eigentlich noch ganz romantisch, eine 3-jährige Auszeit an einem kleinen Bächli. Ich kann mir vorstellen, dass er das ein oder andere Mal mit Langeweile zu kämpfen hatte. Und irgendwann heisst es aber, das kleine Bächli ist versiegt. Es ist halt auch trocken geworden, auch dort ist irgendwann kein Wasser mehr gekommen. Dann heisst es im 1. Könige 17, Vers 9, geh nach Phönizien in die Stadt Zarbat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also der Elia ist an dem Bach und es kommt kein Wasser mehr. Aber er braucht ja Wasser zum Überleben. Gott sagt, geh auf Zarbat, das liegt ein bisschen nördlich von Israel, direkt am Mittelmeer, ist eine Stadt am Meer, wo auch betroffen worden ist von dieser Dürre, weil offensichtlich hat der Regen nicht genau nur um das Volk Israel umgestoppt, sondern auch noch ein bisschen nördlicher, vielleicht auch noch ein bisschen südlicher, auch rundherum. Auf jeden Fall, die Stadt war auch betroffen gewesen. Und dann sagt Gott, Elia, gang auf Zarbat, ich habe eine Witwe, die dich versorgt. Und Elia hat vielleicht gedacht, yes, ich will da zu einer wohlhabenden Frau kommen. Der Mann ist offensichtlich tot, aber vielleicht hat sie viel geerbt, hat viele Möglichkeiten und sie wird mich aus ihrem Überfluss heraus versorgen. So hat ich auf jeden Fall gedacht. Und dann Gott mir sagt, du hast eine Witwe, die dich versorgt. Aber jetzt beschlossen, wie es weitergeht. Vers 10 und 11, sogleich machte sich Elia auf den Weg. Am Stadtrand von Zarbat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Ich dachte, wow, okay, komm hin, da ist sie schon, die Witwe, mega cool, das muss sie sein. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Kommt da hin, prompt die Witwe, genau wie es ihm Gott gesagt hat, alles kommt zusammen, hey, bring mir doch ein bisschen Wasser. Ah ja, und by the way, bring mir doch auch noch ein Stück Brot, ich habe ziemlich Hunger. Und jetzt kommt die Antwort von dieser Frau. Erschütternd. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nur nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Also, was ist jetzt da passiert? Gott sagt dem Elia, geh auf Zarbat, das ist eine Witwe, die wird mich versorgen. Der Elia kommt an und sagt, ah cool, die Witwe ist da, mega cool, bringen wir doch ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot. Und sie sagt, das Einzige, was ich noch habe, ist ein bisschen Öl, eine Handvoll Mehl, ich bin jetzt am Holz sammeln, ich werde die letzte Mahlzeit noch parat machen und dann werden wir sterben, mein Sohn und ich. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir vorstellen, der Elia hat gedacht, ja, aber Gott, du hast gesagt, die Witwe wird mich versorgen. Die hat ja nicht einmal genug für sich selber. Kennst du den Punkt, dass du dir sagst, wie will ich denn etwas weitergeben? Ich habe ja nicht mal genug für mich selber. Wie will ich denn die Fragen der Menschen um mich herum beantworten, wenn ich selber noch so viel Zweifel habe? Wie will ich anderen Menschen Zeit schenken, wenn ich selber keine habe? Es sind doch die zwei Fragen, wenn es darum geht, anderen Menschen zu dienen. Woher nehme ich Zeit und was habe ich zu geben? Woher nehme ich Zeit? Und was habe ich zu geben? An diesen zwei Sachen können wir wie Scheid sagen, ich habe keine Zeit. Wir können uns auch in Ausreden hineinflüchten und sagen, es ist halt nicht die Season in meinem Leben. Es kommt dann schon wieder. Es kann übrigens auch mal wahr sein, natürlich, aber oftmals ist es vielleicht auch eine fromme Ausrede. Oder ich habe ja eh nichts zu geben. Ich würde ja schon, aber was habe ich denn schon zu geben? Oder? Und der Elia kommt zu dieser Witwe und die Witwe sagt, ja, ich habe noch ein bisschen Brot, ich habe noch ein bisschen Mehl, aber es ist die letzte Mahlzeit, nachher werden wir sterben. Und der Elia denkt, aber Gott, ich bin im falschen Film, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du schickst mich zu einer Witwe, um ihr das allerletzte Wegessen, das sie hat. Oder ist das deine Art von Gnade, sag ich, ich will den Verhungerungsprozess ein bisschen vorziehen, oder? Was ist genau der Punkt, oder? Aber der Elia denkt nicht wie du und ich, auf jeden Fall nicht wie ich. Der Elia ist ein Mann Gottes. Und es heisst, Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israel, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Der Elia stellt die Frau vor eine grosse Glaubensprüfung. Er sagt, hey, Gott wird dich versorgen. Das Öl wird nicht ausgehen, das Mehl wird nicht ausgehen. Aber ich gebe dir eine Challenge. Bevor das wird passieren, gib dein Letzte, was du hast, mir. Und ich werde es essen. Ich meine, Elia wird sich ein bisschen blöd gefühlt haben, vermutlich. Oder ich könnte mir blöd vor, sagen, hey, gib dein Letzte, was du hast, zuerst mir. Und dann wirst du sehen, wie das andere wieder nachkommt. Aber, und das ist so das Prinzip, das ist mein erstes Prinzip vom heutigen Morgen, der Dienst der anderen setzt den Segen frei in deinem Leben. Oftmals tut Gott seine Nachfolger herausfordern, die Ego-Faktoren zu überwinden. Und manchmal macht er das, indem er dich wirklich an die Limite treibt. Wenn die Witwe in Zarpat ist an die Limite getrieben worden. Er sagt, hey, das ist dein letztes Brot, gib es mir. Nachher wirst du sehen, wie das Mehl nicht ausgeht und das Öl. Aber das Brot ist mehr. Und das ist ja ein Glaubensakt, oder? Weil, ich meine, sie hat jetzt einfach mal das Wort von Elia, aber der Fakt hat sie ja noch nicht. Also gibst du zuerst dein letzte Gott und dann wirst du sehen, es funktioniert. Das ist ja auch das biblische Prinzip hinter dem Zehnten. Ist immer das Prinzip von der Erstlingsfrucht. Das Erste gehört Gott. Und dann wirst du sehen, wenn er auch dich nicht im Stich lässt, wenn er auch dich überreich segnen kann. Aber das Erste gehört immer Gott. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu machen, dann setzt du einen Segenskanal frei in deinem Leben. Und genau die Witwe, sie macht das. Sie hat den Mut. Und das heisst, die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl, das ist nicht zu melden, Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie es der Herr durch Elia angekündigt hatte. Wow! Mega stark, oder? Es hat geklappt, die Versorgung ist da. Aber die Frau hat auf die harte Tour etwas lernen, anderen zu dienen, setzt den Segen frei in deinem Leben. Darum bin ich persönlich oft skeptisch, wenn Leute in der Kirche, in der Small Group, die auch immer auf mich zukommen und sagen, ich ziehe mich mal zurück aus dem Dienst, weil im Moment werde ich einfach mal für mich selber schauen. Es muss nicht immer falsch sein, das sage ich mit dem nicht. Aber oftmals verliert man eben den Zugang zu diesem Prinzip. Nämlich zum Prinzip, Dienst der anderen setzen Segen in deinem Leben frei. Es gibt immer den buddhistischen Weg, der führt in die Einsamkeit, Selbstkasteiung. Oder es gibt den christlichen Weg, der führt in die Gemeinschaft, wo man miteinander den Glauben wachsen lässt, wo man miteinander unterwegs ist und wo man miteinander dient und einander unterstützt. Die Frau, die Witwe, hat das müssen lernen. Und das zweite Prinzip, das wir sehen in dieser Geschichte, Gottes Versorgung geschieht dort, wo du bereit bist, sein Reich an erster Stelle zu stellen. Matthäus 6, 31, Vers 33, macht euch keine Sorgen. Frag nicht, was wollen wir essen? Oder was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Passt auch zu dieser Witwe. Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also das Prinzip wird da klar gezeigt, was ist denn die Gegenreaktion auf Sorge? Am Anfang werden drei mögliche Sorgen aufgezählt, ganz nachvollziehbar. Vor allem für ein armes Volk, wie sie dann sind. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anlegen? Und was sollen wir anlegen, finde ich weniger im westlichen Sinn gemeint. Ich habe 700 Hosen und 500 Hemli, welche Kombination, oder? Wahrscheinlich ist es eher so gemeint, können wir überhaupt noch etwas anzulegen? Vielleicht jetzt gerade auf den kalten Winter hin, oder wie auch immer. Und dann sagt er, das sind Sorgen. Aber was ist denn direkt die Reaktion von einem Jünger von Jesus? Zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird das Übrige dazugeben. Es ist das gleiche Prinzip. Zuerst gibst Gott, was Gott gehört. Zuerst gibst du dein letztes Brot Gott, und dann kommt die Versorgung. Dann kommt der geistliche Überfluss. Ich möchte dich noch mitnehmen in eine andere Geschichte. Die Geschichte ist ganz ähnlich. Es geht wieder um die gleichen Lebensmittel. Es geht wieder um Öl. Es geht um Krüge. Es geht um Wasser. Wie hast du es denn gesehen? Es spielt zu einer ähnlichen Zeit. Aber es geht jetzt nicht um den Elia. Es geht um seinen Nachfolger, den Elisa. nehme dich noch mit in die zweite Geschichte und wette die beiden Geschichten. Es ist für mich wie eine Fortsetzung von der ersten Geschichte. Es heisst, eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden. Und er hat gedroht, meinen beiden Söhnen als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Also was ist passiert? Elisa hatte einen Haufen Jünger gehabt, Prophetenjünger, hat die ausgebildet und offensichtlich ist einer von denen gestorben. Woran wissen wir nicht, Umstände kennen wir nicht. Und dann kommt die Witwe von diesem Prophetenjünger zum Elisa und sagt, du hast doch meinen Mann gekannt. Du weißt, er ist eine grosse Ehrfurcht von Gott, er ist aber leider gleich gestorben. Wir haben noch Schulden gehabt und jetzt kommt der Gläubiger und will meine beiden Söhne zu Sklaven nehmen, weil ich nicht fähig bin, ihm das Geld zurückzuzahlen. Also auch wieder ein Versorgungsproblem, oder? Wir haben zweimal einen Prophet, wir haben zweimal konfrontiert mit einer Frau, die ein Versorgungsproblem hat. Die eine hat nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken gehabt, und die andere hat einfach absolut keine Chance gehabt, einen Schuldenberg zurückzuzahlen, den ihr der Mann hinterlassen hat. Und sie hat gewusst, was jetzt wird passieren, ist, dass meine beiden Söhne als Sklaven genommen werden. Oder? Also auch hier Mutter, Sohn. Bei der einen ist es darum gegangen, ich mache noch meine letzte Mahlzeit, dann werden wir beide verhungern. Und da meine Söhne werden weggenommen als Sklaven. Also du siehst so gewisse Parallelen. Wie kann ich dir nur helfen? Das feine Herz von Elisa, er sagt nicht, das ist nicht mein Problem, sondern wie kann ich dir helfen? Fühlt sich mitverantwortlich für die Situation oder er will einfach mithelfen. Hey, hast du noch andere Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Du siehst noch einen Unterschied. Die andere Frau hat noch ein bisschen Mehl und noch ein bisschen Öl gehabt, die hat nur noch Öl. Ist dann nochmal eine Stufe schlechter gegangen, oder? Gut, sagt er. Geh und leih von deinen Nachbarn leere Krüge aus. Aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Spannend auch hier wieder. Elisa sagt, es wird eine Versorgung geben. Aber du musst zuerst einen Akt machen im Glauben. Schon bei der Witwe von Zarpat war es. Zuerst gibst du mir das Fladenbrot. Und dann wirst du sehen, das Mehl wird nicht ausgehen und das Öl auch noch. Da haben wir das gleiche Prinzip. Zuerst machst du einen Akt vom Glauben. Sie hat noch ganz ein bisschen Öl. Ich habe da auch noch, was sind das vielleicht noch? Ein Drittel von einem Dezi. Und geh zu den Nachbarn und hol so viel leere Krüge wie möglich. Was wir auch sehen, das ist auch wieder total unlogisch, oder? Also ich meine, für das bisschen Öl brauchst du jetzt nicht 700 leere Krüge. Aber es ist oft so, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das macht es ja so spannend, aber auch so herausfordernd. Manchmal sind wir erfüllt und sagen, wow, und sagen, Gott, was machst du mit mir? Das ist ja mega peinlich. Hättet ihr auch noch einen leeren Krug? Ja klar, was brauchst du denn? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe noch ein Drittel von meinem Dezi Öl. Aber ich gehe zu den anderen Nachbarn und Leute, ob sie auch noch einen haben. Leute denken, ja, aber sorry, für was brauchst du das? Oder? Aber die Frau geht... Sie sammeln Krüge für Krüge für Krüge. Auch hier wieder Parallelen zu der Witwe von Zarpat. Beide sind gehorsam. Gott hat für beides Versorgungswunder parat. Beide sind gehorsam. Beide müssen ihren Egoismus überwinden. Da ist es vielleicht Menschenfurcht. Bei der anderen Frau war es auch Vertrauen. Also Vertrauen ist da natürlich auch drin. Aber du siehst das Prinzip von Gott, das deine Ego-Faktoren bricht. Von immer wieder alles dran setzt, der Fokus, der immer sagt, oh, was habe ich für Sorge, was habe ich für Angst, was habe ich für Zweifel, was habe ich für Problem, aufzubrechen, damit du den Fokus frei hast für Gott und für andere Menschen. Und auch das passiert in dieser Geschichte wieder. Der Fokus wird verändert. Und dann lesen wir weiter, oder gehen wir zuerst noch im Prinzip 3. Das Prinzip 3, immer wenn du Gott einen leeren Krug hinstellst, kann er ihn füllen. Schon physikalisch ganz einfach, wo kein leerer Krug ist, kann man auch nichts füllen. Es braucht zuerst einen leeren Krug, oder? So auch wenn wir am Mittagessen sind und meine Kinder wollen ein bisschen Wasser, sie brauchen ja irgendein Gefäß. Ich leere das Wasser nicht einfach auf den Tisch und sage, dann schlecken sie auf, oder? Du musst irgendwo ein Gefäß anstellen. Und wenn du das Gefäß anstellst, dann kann man es auch füllen. Wo kein Gefäß ist, wird es schwierig. Und die Frau geht und die stellt die Gefäße an. Und dort, wo du Gott einen leeren Krug anstellst, kann er ihn füllen. dort, wo du mutig etwas machst. Das erinnert mich an meine Grossmutter. Meine Grossmutter, die hat in Scherzingen gewohnt. Wer weiß, wo Scherzingen ist? Ja, Thurgau, sehr gut. Ja, der Patrick, gell, das ist einfach auch wissenschaftlich ganz ein anderes Level als die meisten von uns. Genau, Scherzingen, Münsterlingen, Kreuzlingen, das ist so im Ecke im Kanton Thurgau. Und ich bin ja mega viel zu meiner Grossmutter in die Ferien. Es hat drei Gründe gehabt. Der erste Grund ist, ich durfte immer das Essen wählen. So, an jeder Ferien wählte ich zu meiner Grossmutter in die Ferien. Dann habe ich meine Eltern auf Zürich gefahren, also mit dem Zug auf Zürich gebracht. Dann haben sie mich in den Zug hineingesteckt, ganz allein. Zu Romanzorn hat mich meine Grossmutter rausgeholt. Ich war mega nervös, ob ich dann da rechtzeitig aussteige. Obwohl, ich glaube, es war die Endstation in Romanzorn. Anyway, ich bin immer so klein und dann so allein im Zug. Oder? Drei Gründe, warum ich gerne zu meiner Grossmutter. Ich durfte immer das Essen wählen. Jede Mahlzeit durfte ich wählen. Es hat immer Reis Kasimir gegeben, es hat immer Zwetschgenwehen gegeben. Was ich sonst noch gewählt habe, weiss ich nicht mehr, aber die zwei immer. Dann, ich durfte Fernsehen schauen. Wir sind ohne Fernsehen aufgewachsen. Meine Grossmutter, Fernsehen schauen, kein Problem. Und ich habe alles geschaut, was irgendwo geflimmert hat. Sie hat 9 Sender gehabt, 2 davon fremdsprachige, 7 Sender. Das war für mich das Paradies. Und wenn dort nichts kam, dann habe ich halt auch noch auf Italienisch und Französisch, obwohl ich nichts verstanden habe. Aber es ist Fernsehen. Das Dritte, sie hat ein paar alte Freunde gehabt und mit denen durfte ich jassen. Das sind so die 3 Eltern und ich und dann mit 4. Gast. So der 8-jährige Joel und die 88-jährigen älteren Leute. So alt war sie noch nicht ganz. Aber so, ich fand das auch mega schön gefunden. Also, Mahlzeit wählen, Fernsehen schauen, jassen mit alten Leuten. Das war meine Kombination. Ich wähle zu meiner Grossmutter. Was mich fasziniert hat, meine Grossmutter hat immer einen Megablock gewohnt. In Scherzingen. So ein bisschen, wie sagen wir denn? Nicht gerade Slums von Scherzingen, kann man jetzt nicht sagen. Aber irgendwo so ein bisschen, wo die einfachen Leute gewohnt. Und der Block war voll mit Ex-Jugoslawen. Also heute würde man sagen Bosnier, Kroaten, Serben, zu der Zeit haben wir einfach gesagt Jugoslawen. Und meine Grossmutter, die hat immer ein offenes Haus für alle. All die Kinder sind dort reingekommen, sind essen, sind trinken, ihre Geburtstagspartys gefeiert. Meine Grossmutter hat den leeren Krug hingestellt. Sie hat gesagt, ich bin alleinstehend. Ihr Mann ist gestorben nach einer langen, schlimmen Krankheit, was sie in 10 Jahren gepflegt hat, aber ich mache mein Haus auf. Und sie hat das Haus immer offen gehabt, der ganze Block von oben, von unten, von links und von rechts ist gekommen, sind ein- und ausgegangen, es war immer Betrieb gewesen. Und von meiner Grossmutter habe ich gelernt, hey, stell einfach einen leeren Krug an, gib das, was du hast. Sie hat gewusst, ich kann gut Kuchen backen, immer den gleichen Kuchen, wir nennen den bis heute Grossmutterkuchen. Das ist mega simpel zum Herstellen. Also ich kann es zwar nicht, aber die meisten können das. Es ist wirklich nicht so schwer. Und ein bisschen Sirup dazu und es hat gelangt, um die Hütte zu füllen. Stell deinen leeren Krug an und du wirst sehen, wie Gott ihn füllen kann. Das ist so etwas, was ich gelernt habe von meiner Grossmutter. Und dann, wenn wir weiterlesen, gehen wir nochmal zurück zu dieser Witwe. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Also wieder haben wir den Gehorsam. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll. Und als die Mutter rief, gib mir noch einen Krug, antwortet einer ihrer Söhne, wir haben keinen leeren Krug mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Prinzip 4, der Segensfluss wird dort gestoppt, wo es nichts mehr zu füllen gibt. Ah, wie hat die Frau bereut, dass sie nicht noch zu einem Nachbarn mehr ist? Wie hat die Frau in dem Moment bereut, dass sie nicht noch ins Nachbarsdorf ist? Ein paar Leute fragen. Sie hat gemerkt, hätte ich noch mehr Krüge hingestellt, Gott hätte noch mehr füllen können. Aber in dem Moment, wo wir aufhören, diese Krüge hinzustellen, dort endet oft auch der Segensfluss. Weil der Segen kommt rein, der Segen geht weiter. Und das hat die Frau gelernt. Wir lesen es jetzt nicht mehr weiter, aber die Geschichte ist dann noch so, dass sie all das Öl verkaufen konnte. Und aus dem Öl hat sie so viel Geld gemacht, dass sie die kompletten Schulden zurückzahlen konnte. Also die Versorgung hat funktioniert. Auch da mal wieder. Aber was haben die beiden Witwen gelernt? Gott fordert uns raus. Und wenn wir da parat sind, für andere da zu sein, wenn wir parat sind, unsere leeren Krüge einzustellen, dann werden wir merken, wie Gott sich fühlen kann. Darum das Thema jetzt erst recht für andere da sein. Lass uns unsere Ego-Faktoren in unserem Leben immer wieder von Gott auf die Seite räumen, damit wir Energie haben, für andere da zu sein. Nicht etwas, was aus Leistungsdruck entsteht, sondern etwas, was aus einer Freiheit entsteht. Ich sage dir etwas, frei zu sein von dir selber ist ein wunderschönes Gefühl. In dem Sinne ist so viel Raum. In dem Sinne ist so viel Potenzial. In dem Sinne ist so viel Freude, dass du plötzlich merkst, hey, ich habe noch einen leeren Krug, den Gott noch füllen kann. Da kann ich nochmal einen leeren Krug stellen, den Gott noch füllen kann. Aber oftmals sind wir so voll von uns selber. Ich bin ja vor eineinhalb Jahren auf eine Pilgerreise gegangen in Südfrankreich. Und dann habe ich diverse Leute kennengelernt. Die meisten Leute, oder fast alle Leute, die ich kennengelernt habe, waren ja dort, um irgendetwas zu verarbeiten. So wie auch ich. Ich bin 40 geworden, für 15 Jahre Pastor, habe ein bisschen verarbeitet, was ist gut gegangen, was ist weniger gut, wie geht es weiter in meinem Leben. Dann hat es andere Leute gegeben, die haben ein Burnout gehabt und so weiter und so fort. Die Leute haben etwas zu verarbeiten. Aber viele kommen auf dieser Pilgerreise zur Ruhe. Sie sitzen vielleicht irgendwo in der Kirche oder laufen einfach den ganzen Tag, reden mit anderen und irgendwann kommt so der göttliche Friede in dein Leben zurück. Viele sind auch religiös motiviert. Aber da war eine Frau. Oh mein Gott. Mein Kollege und ich, mein guter Berliner Kollege, wir sind viel zusammen gelaufen, also einen Mann kennengelernt, ganz interessanter Typ. Wir haben es immer ein bisschen lustig gemacht, also lustig, mehr so ein bisschen erbarmend lustig. Unlogisch, he? Einfach so ein bisschen, die Frau, die war so etwas von getrieben. Die ist gekommen und hat gesagt, ich habe noch genau 6 Wochen Zeit, ich war eine Lehrerin, 6 Wochen Sommerferien, Mathe-Lehrerin von England, und ich muss mein Ziel erreichen, ich muss in Santiago de Compostela ankommen, und die ist gesäckelt, oder? Weil sie aber schon älter war, war sie nicht mehr so gut zu Weg wie mein Kollege und ich. Darum haben wir dann relativ locker ihre Tagesration gemacht und sie war so ein Anschlag. Und wir haben dann gedacht, nimm es doch einfach ein langsamer. Der kommst halt nicht in dem Santiago an. Der Weg ist doch das Ziel. Finde ich grundsätzlich einen blöden Spruch, aber beim Pilger stimmt. Das ist wirklich der Weg das Ziel. Und ich habe aber zu mit ihr geredet und gesagt, boah, du bist immer so, aber nein, ich muss das Ziel erreichen. Es ist meine 13. Pilgerreise. Ich muss auf das Santiago hängen, oder? Und einmal, wirklich, das war so eine straube Situation für uns. Wir sind gelaufen, es war der 3. Tag, wir sind in die Hitzewellen reingelaufen vor 1,5 Jahren. Es war 40 Grad, oder? Und der Berliner und ich, wir haben uns gesagt, also, am Nachmittag können wir nicht mehr laufen. Wir laufen am Morgen bis zum Mittag, dann sind wir hoffentlich in einem Dörfli, dann gehen wir ein bisschen baden, machen ein bisschen Siesta und am Abend laufen wir weiter. Es war so heiß. Dann kommen wir dort an, gehen in den Supermarkt, kaufen uns ein bisschen Früchte, ein bisschen Brot, viel mehr magst du auch nicht essen, vor allem einen Haufen Wasser, oder? Und dann kommt die Frau, stampft bei diesen 40 Grad aus dem Supermarkt raus und wir sagen, hey, machst du ein bisschen Pause mit uns, komm, wir nehmen noch ein Käfchen. Ich muss weiter, ich muss mein Ziel erreichen, ich muss auf Santiago, oder? Und sie stampft bei diesen 40 Grad, der Schweiß fließt durch so runter, stampft sie davon und geht weiter. Und ich habe irgendwie das Bild, ist so ein bisschen das Treibensein. Wenn wir Menschen so getrieben sind von etwas, wenn wir nicht die innerliche Ruhe haben, die Christina predigt in der Abendcelebration vor 2 Wochen, wenn uns der innerliche Frieden verloren geht, das ist auch so ein Ego-Faktor. Und man ist vielleicht sogar auf einer Pilgerreise, aber man merkt gar nicht, dass es um nichts anderes geht, als das Treibensein weiterzuleben. Aber hey, das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Gottes Plan für dein Leben ist, dass deine Ego-Faktoren gebrochen werden, ob es dass die offensichtlicher sind wie Luxus, oder ob sie versteckt sind wie Angst, Sorge, Zweifel oder Stress, dass die gebrochen sind, dass du so etwas kannst von frei sein. Und da fordert uns Gott manchmal auf, wirklich an die Grenzen zu gehen, dein letztes Brot zu geben, leere Krüge zu sammeln, in einer Zeit, wo du selber gar nichts hast zum Füllen. Und dann wirst du sehen, wie Gott das füllen kann. Und darum ist diese Zeit auch für uns eine Chance. Gerade in einer Krise gibt es so viel Potenzial, um auf unsere Probleme zu schauen. Aber jetzt, in der Krise, lernen wir die Lektionen, die uns durchtragen, auch in den guten Zeiten. Deine geistlichen Muskeln in der Bibel, die geistlichen Muskeln haben Menschen in der Wüste entwickelt. Dort sind die geistlichen Muskeln entwickelt worden. Und dann kommt eine Kraft raus, die dir hilft, anderen zu dienen, deine Krüge einzustellen und für Gott füllen zu lassen. Ben kann vorkommen. Und ich möchte einfach noch für uns beten, dass Gott uns hilft, immer wieder die Ego-Faktoren aus unserem Leben zu verbannen, damit wir frei sein können. Frei anderen zu dienen, frei Gott zu dienen. Dass wir vielleicht auch negative Erfahrungen über den Haufen rühren können oder einfach verarbeiten können. Wir können sagen, hey, ich sage dir, ein freies Leben, das ist das Beste. Wenn du innerlich so frei bist. Ich habe mich diese Woche so stark auseinandergesetzt mit dieser Thematik und ich habe gemerkt, wie eine neue Freiheit da wieder reingekommen ist. Innerlich frei. Und du entwickelst wieder Kraft, gegen raus zu dienen. Hey, komm, wir stehen doch noch miteinander auf und dann möchte ich gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, es heisst in deinem Wort, dass der den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und oftmals, oder Es ist eine teuflische Strategie, dass wir es so um uns selber trüllen. Um unsere Ängste, um unsere Sorgen, um unsere Probleme, um unsere Leute, um unsere Herausforderungen, um unseren Stress. Um unsere Ungerechtigkeiten, um unsere Verletzungen, um unsere Frustrationen, um unsere Eifersucht. Alles, es kommt mir so vor wie ein Haufen Pfeil, die immer auf mich zeigen und sagen, hey, du hast doch selber genug Probleme. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Ego-Faktoren immer zu besiegen. Und die Witwe von Zarpat, die ist so krass herausgefordert worden. Der Elia hat ihr gesagt, wenn du parat bist, das Letzte, was du hast, mir zu geben, das letzte Stück Brot, dann wirst du gesegnet werden. Und du wirst versorgt werden durch die ganze Hungersnot durch, bis der Regen wieder kommt. Und sie ist ein Vorbild für uns, weil sie hat das gemacht. Und Vater, ich bitte dich, gerade in dieser Zeit, in der wir drin sind, hilf uns, unsere Augen wegzuwenden von uns. Hilf uns, unser inneres Leben, unser inneres Herzen so zu ordnen, dass wir innerlich zu einer Freiheit kommen, die Energie freisetzt gegen aussen. Dass wir wirklich da sein dürfen für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für unsere Clubkollegen, für unsere Arbeitskollegen und vielleicht auch für die Person, die mir ganz zufällig irgendwo begegnet. In Matthäus 25 gibt es so ein Endzeitgleichnis. Und Jesus sagt, am Ende der Zeit werden die Menschen eingeteilt werden beim Gericht in Böcke und in Schafe. Und zu den einen wird Gott sagen, ich war im Gefängnis, aber du hast mich nicht besucht. Ich war durstig, du hast mich nicht getränkt. Ich hatte nichts anzuziehen, du hast mir keine Kleider gegeben. Und zu den anderen wird sagen, ich bin im Gefängnis, du hast mich besucht. Ich war durstig, du hast mich getränkt. Ich hatte Hunger, du hast mir Speis gegeben. Ich habe etwas anzuziehen gebraucht, du hast mir Kleider gebracht. Und das sind die Menschen, die sich von diesen Ego-Faktoren nicht so reinlassen haben, sondern die es geschafft haben, wegzuschauen von sich selber und durch eine Energie zu entwickeln. Durch die Kraft vom Heiligen Geist, der einfach dient. Der dient und dient. Aus einer Freiheit heraus. Nicht aus einem Druck, nicht aus einem Zwang, sondern aus einer Leidenschaft. Hey, ich habe so viel zu geben, ich habe so viel Hoffnung, jetzt muss es weitergehen. Und ich habe diese Woche so viel erlebt in diese Richtung. Und ich bin so begeistert und ich bitte dich, dass es einfach auch weiterfliessen darf. Dass die innere Freiheit da sein darf. Und dass wir die Nöte von den Menschen mal so sehen dürfen. Weil eine Krise wie jetzt wird viele Nöte hervorbringen. Wirtschaftlicher Art, aber auch psychischer Art. Und dort möchten wir dein Licht scheinen lassen. Und möchten uns brauchen lassen von dir, dort hineinzugehen. Wir möchten unsere leeren Krüge geben. Vielleicht müssen wir gar nicht recht, was haben wir denn zu geben. Meine Grossmutter hat einfach ihren Grossmutterkuchen gegeben und ein bisschen Sirup. Und sie war eine Hoffnung für alle Leute in diesem Block. Wir geben unsere leeren Krüge und bitten dich, dass du sie füllst. Und wir möchten nicht zu wenig Krüge aufstellen, weil das heisst, wo die Frau keine Krüge mehr hatte, hast du nicht mehr gefüllt. Wir möchten mutig unsere Ressourcen, unsere Zeit, auch unsere Finanzen, auch ein ganz wichtiges Thema, wirklich am Reich von Gott zur Verfügung stellen, damit du es füllen kannst und damit du uns kannst brauchen. Ich bitte dich so fest, Vater im Himmel, dass du mit einer neuen Freiheit kommst, mit einer Freiheit von uns selber und einer Veränderung vom Fokus, weg von meiner kleinen Welt. Auf zu dir, zum Anfänger und zum Vollenden, vom Glauben. Auf zu den Menschen, die dich brauchen. Dort ist die Freiheit. Dort ist das Leben. Und dort ist das selbstlose Dienen, das uns Jesus Christus vorgelebt hat. Wir möchten in dieser dunklen Welt scheinen, wie Sterne am Himmel. Und für das, Vater, musst du uns helfen, unsere Ego-Faktoren wieder zu brechen. Und uns in eine echte Freiheit hineinzuführen. In deinem Namen. Amen.